Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Fintech-Manager Gerrit Gelass. Gerrit hat für die Smartphone-Bank N26 den Brasilien-Launch vorbereitet und ist vor einiger Zeit dann zu einem brasilianischen Fintech gewechselt. In dem Land tut sich zurzeit viel in der neuen Finanzwelt. Der N26-Konkurrent Nubank wird nach einer Finanzierungsrunde mit 25 Milliarden Dollar bewertet und läuft seinen globalen Wettbewerbern gerade davon. Außerdem hat die Regierung ein Instant-Payment-System namens PIX eingeführt, das bereits kurz nach dem Start sehr populär in der Bevölkerung ist. Die Zentralbank will PIX bald mit dem Messenger WhatsApp verbinden. Wie dieses neue Bezahlsystem funktioniert und ob die europäischen Neobanken wie N26 und Revolut überhaupt noch eine Chance gegen Nubank haben, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Gerrit, hallo nach Sao Paulo.
Hi Kaspar, schön dich wieder zu sehen. Grüße aus Sao Paulo.
Bevor wir jetzt mit dem Fintech-Gespräch loslegen, würde mich erstmal mal interessieren, wie erlebst du die Lage in Brasilien zurzeit? Das sind ja irgendwie schreckliche Bilder, die man da in der Tagesschau und in Heute-Nachrichten zu sehen bekommt.
Ja, das ist super dramatisch aktuell hier. Also ehrlicherweise kriege ich die meisten der schrecklichen Bilder über Deutschland. Ich bin zwar mittendrin im Hotspot, aber da ich eigentlich nur zu Hause bin und vielleicht einmal die Woche ins fast leere Büro fahre, kriege ich das ehrlicherweise gar nicht so mit. Was man sonst mitbekommt, ist, dass seit 3 Wochen wieder Lockdown auf den Straßen ist, beziehungsweise nichts außer die Supermärkte offen sind und die Leute auch sehr vorsichtig sind und der ganze Leben auf der Straße sich stark eingestellt hat. Auf deiner Seite.
Beim brasilianischen Fernsehen wird das schon gezeigt, oder?
Ja, aber ich habe gar nicht mal einen Fernseher zu Hause, deshalb kriege ich das leider gar nicht so mit. Lest vielleicht noch der eine oder andere Artikel, sehe natürlich die Zahlen, die jeden Tag wieder einen Höchstrekord der Infektionen, der Todesfälle und die Krankenhäuser und insbesondere die Intensivstationen sind überlastet, super schrecklich. Und ich glaube inzwischen, oder das heißt inzwischen, das war vorher auch schon so, aber die Leute haben natürlich auch viel Angst und wollen sich jetzt nicht anstecken und respektieren die Einschränkungen in der Regel schon. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein bisschen stärker als in Deutschland gibt es auch andere Leute, die das Gegensätzliche machen und dann, wenn hier nichts offen ist, dann quasi in ein anderes Bundesland fahren und dort die offenen Restaurants und den Strand genießen. Gibt es halt solche und solche und in solchen Ländern ist es natürlich nochmal ein bisschen schwerer zu kontrollieren, aber ja, letztendlich schreckliche Situation hier und müssen hoffen, dass es schnell weitergeht. Glücklicherweise sind die Impfen schneller als in Deutschland.
Okay. Wie wirkt sich das auf euren Arbeitsalltag aus?
Ja, ach, im Großen und Ganzen gar nicht so grob, weil wir ein Office in Miami und in Sao Paulo haben und dadurch gewohnt sind, auch virtuell viel zusammenzuarbeiten. Natürlich ist jetzt keiner groß im Büro, sodass wir alle aus dem Homeoffice arbeiten und es ist klar noch immer wieder eine Veränderung ist gegenüber jetzt der ersten Welle. Aber im Großen und Ganzen war es keinen großen Unterschied, außer dass halt die Kaffeetalks in der Küche fehlen und mal schnell sprechen kann auf dem Flur. Ansonsten hat sich, glaube ich, schon jeder dran gewöhnt und insbesondere wir in der Startup-Welt sollten ja da am agilsten sein.
Nur die Kollegen in Miami sitzen schon wieder im Büro und im Strand und machen Party, oder?
Vom Party weiß ich noch nicht, aber die gehen schon alle regelmäßig wieder ins Büro. Ich glaube, wurden auch viele der Leute aus unserem Büro schon geimpft und wie ich gehört habe, gehen sogar die Maßnahmen, was Maske tragen auf der Straße angeht und Co. wieder zurück. Also in Amerika scheint schon zumindest in dem Umfeld die Normalität stärker zurückzukommen.
Wir wollen heute noch einmal über die brasilianische Fintech-Szene sprechen. Das haben wir im vergangenen Sommer bereits einmal getan und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Nubank, sozusagen die weltweite Vorzeige-Smartphone-Bank, setzt im Grunde genommen ihren Siegeszug fort. Die Bewertung ist jetzt auf 25 Milliarden Dollar gestiegen von 10 im Jahr 2019. Wie bekommen die das hin? Was nimmst du da wahr?
Ja, das ist unfassbar und, glaube ich, einmalig zu sehen auf der Welt, was hier Nubank geschafft hat, dass sie trotz der schon zuvor riesigen Wachstumszahlen noch weiter so wachsen können.
Was sind da so die Treiber?
Ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich weiterhin das bestehende Bankumfeld und der Mangel an Alternativen und das schlechte Produkt und das hohe Preisoffering der bestehenden Banken hier ein Haupttreiber, dass Nubank weiterhin viele Kunden hier in Brasilien gewinnt. Darüber hinaus haben wir das Produkt insbesondere halt entgegen der bestehenden Banken auf Transparenz, geringe Kosten und Einfachkeit fokussiert und dazu am Anfang das schon geschafft, eine richtig starke Brand aufzubauen, die sich nicht als weitere Bank positioniert. Und da gibt es auf der anderen Seite beispielsweise andere Banken hier, die ganz frisch gestartet sind oder Challenger, die sofort als Bank gesehen werden. Aber Nubank wird so wie der Robin Hood der Banking-Welt, aber in dem Fall nicht der Trader, sondern der aus Nottingham gesehen. Also wirklich als der gute Partner für Finanzsachen für die Brasilianer. Und da haben die unfassbar stark geschafft, eine starke Brand aufzubauen. Und nach dem initialen Start der Kreditkarte und des kostenlosen Kontos wachsen sie jetzt auch immer weiter in Richtung weiterer Finanzprodukte und wollen sich
als ganzheitlicher
Dienstleister positionieren. Ursprünglich sind sie nur mit einer Kreditkarte gestartet, ohne Konto sogar, und dann hast du die Rechnung bekommen und konntest von einer anderen Bank quasi oder in Cash deiner Rechnung zahlen, sind dann über das Bankkonto und der Debitkarte auch quasi ins gesamte Bankgeschäft eingestiegen, und jetzt gehen sie immer stärker auch einerseits in die Kreditprodukte rein, von Überziehungskredit als auch zum normalen Ratenkredit, und auch auf der Kreditkarte gibt es weitere Produkte, also jetzt, wie man die Möglichkeiten über die Rechnung abzahlen kann beispielsweise, ist immer flexibler geworden. Und auf der anderen Seite, was ich noch viel spannender finde, jetzt haben die mit Easy Invest einen Fintech aus Brasilien gekauft, um auf der Investmentseite auch den Kunden ein Produkt anzubieten, was aktuell integriert wird und hoffentlich dann auch bald voll in der App verfügbar ist.
Das heißt, es findet gerade wieder so ein quasi Bundling der verschiedenen Produkte statt.
Genau, wobei ich wie man es hier wahrnimmt, hat Nubank schon Fokus, die Kontrolle komplett über das Produkt intern zu haben, und jetzt durch die Akquisition und auch die, ich weiß nicht, wie es organisatorisch intern aussieht, aber es scheint halt so, das komplett in die Firma zu integrieren, so dass man wirklich voll die Kontrolle hat und nicht über, sagen wir mal, lose Partnerschaften oder irgendwie integrierte Kollaboration, das anzubieten, sondern wirklich die komplette Value Chain auch intern hat und dann auch die Kontrolle über die Produkte.
Ich hatte gesehen, dass es sogar so weit geht, dass Lebensversicherungen in der App verkauft werden. Wie funktioniert das? Hast du dir das mal angeguckt?
Ja, das war spannend. Ich habe vor einer Woche eine E-Mail bekommen, auf welchem Portugiesisch spreche, noch nicht alles im Finanzsprech verstanden, aber haben das super einfach vermittelt, dass jetzt auch Lebensversicherungen verfügbar sind. Einen Tag später hatte ich eine Push-Notification von der App auf dem Handy, habe die geöffnet, und dann relativ präsent auf dem Homescreen wurde dann das neue Produkt beworben. Und der Homescreen ist an sich sehr sehr einfach und simpel dargestellt. Du hast oben deine aktuelle Balance von der Kreditkarte, darunter dein Kontostand. Und wenn du weiter scrollst, kämst du eigentlich zu den Settings oder den Transaktionen. Aber in dem Fall haben sie noch einen Blog eingebaut, wo sie das neue Produkt beworben haben. Und ähnlich wie man das auch von beispielsweise N26 kennt, wenn man da ein weiteres Produkt eröffnet, gab es eine kleine Infopage mit schönen Bildchen und einfach beschrieben, worum es geht. Auf der nächsten Seite konntest du dann mit einer Art Konfigurator quasi das abzusichernde Volumen bestimmen. Wurde dir quasi unten gezeigt, was das in monatlicher Rate bedeutet. Konntest noch auswählen, ob da noch eine Sterbeversicherung beziehungsweise noch Kinder oder Familienangehörige mitversichert werden sollten. Und quasi innerhalb von wenigen Schritten hätten wir es abschließen können. Ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt, aber zum letzten Schritt dann doch nicht abgeschlossen. War aber spannend zu sehen, dass sie da auch sich stark erweitern in den Produkten.
Sind jetzt ja auch Geschäftszahlen rausgekommen, hat man gesehen, die machen zwar noch einen Verlust, aber der ist mit, glaube ich, umgerechnet 34 Millionen Euro nicht sonderlich hoch. Dem gegenüber stehen 760 Millionen Euro Umsatz. Warum ist es für Nubank eigentlich einfacher, Geld zu verdienen als für die europäischen Pendants?
Also natürlich verschiedenste Faktoren. Wenn wir jetzt auf die Umsatzseite gucken, mit einem Konto- und Kartenmodell ist es noch einfacher oder lukrativer, hier Geld zu verdienen verglichen zu Europa. Das heißt, die Interchange ist weitaus höher. bis zu 6-fachen
Gebühren, die man bezahlt, wenn man jeweils die Karte benutzt.
Genau, wenn der Kunde mit der Karte zahlt, dann zahlt der Händler über Acquirer und Co. dann Gebühren und ein großer Teil davon geht an die Bank, an den Issuer. Und diese Gebühren sind in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, um die 0,3% und gecapped. Das heißt, es ist reguliert. Hier in Brasilien sind die über 1,5% und bei bestimmten Kartenprogrammen geht das noch bis in die 2%. Also da schon mal eine viel größere Chance auf Ertrag. Und ich glaube, auf der anderen Seite kommt Nubank jetzt mit den riesigen Kundenzahlen auch zu einer viel größeren Economies of Scale, dass sie quasi jetzt den Overhead, den sie im Headquarter haben mit Angestellten und Co., jetzt nicht mehr groß wachsen müssen und dadurch dann quasi auf der bestehenden Infrastruktur die Kunden skalieren und immer geringere Kosten pro weiteren Kunden haben, während die Kunden weiteren Umsatz bringen und dann noch mit weiteren Produkten und über das Kreditgeschäft boostet das einfach immer mehr. Und die haben quasi jetzt den Punkt überschritten, dass aus dem frühen Wachstum jetzt das in eine Ertragswelle dann mittelfristig umzuwandeln.
Nubank ist ja gerade in der Corona-Krise auch dadurch stark gewachsen, dass quasi die Leute über ein Konto brauchten, um diese Hilfen ausgezahlt zu bekommen. Und dadurch ist das Wachstum nochmal stark angestiegen. Gerade in diesen starken Phasen gab es auch bei den europäischen Playern oft immer kleine Probleme mit dem Kundenservice, mit Geldwäschegeschichten. Gab es ähnliche kleinere, größere Skandale jetzt in dem vergangenen halben Jahr, die sozusagen diese Wachstumsschmerzen zum Ausdruck gebracht haben?
Davon habe ich jetzt nichts im Großen mitbekommen. Also richtig durch die Corona-Hilfen. Es gibt ja immer noch über 60 Millionen Brasilianer, die noch kein Konto haben, die sogenannten Unbanked. Und viele von denen hatten Anspruch auf Corona-Hilfen vom Land, aber um diese zu halten, benötigten sie ein Bankkonto. Und Nubank ist da der präsenteste Anbieter, der auch kostenlos ein Konto zur Verfügung stellt, sodass sie da, ich glaube, im letzten Jahr mit über 15 Millionen Kunden nochmal gewachsen sind. Was Skandale angeht, so präsent habe ich es nicht mitbekommen. Ich denke mal, es gibt intern immer aus der Operations-Seite, bis die Karte ankommt und ähnliches, schon manchmal Probleme. Und Customer Service muss natürlich auch immer verfügbar sein. Aber für die Basic-Produkte haben die, glaube ich, schon relativ viel automatisiert und optimiert, sodass sie da in der Lage sind, die hohe Nachfrage auch zu bedienen. Und aus Risiko-Geldwäschegründen, klar, gibt es wahrscheinlich immer Fälle, ist jetzt keiner groß präsent geworden. Und ich denke, die sind relativ stark jetzt auch professionalisiert im Thema Scoring, sodass sie stark quasi anhand des Kundenprofils entscheiden können, wie groß das Kreditlimit ist. Weil am Anfang gibt es schon einen Unterschied, dass manche Kunden oder viele Brasilianer denken nicht am Morgen und sehen nur das verfügbare Limit, geben das aus und wissen noch nicht, ob sie oder wie sie die Rechnung zurückzahlen. Und da war es oft für Nubank schwer, ein angemessenes Limit zu finden. Aber da sie jetzt auch das Konto und die Debitkarte anbieten, was vorher, wie gesagt, nicht der Fall war, können die da, glaube ich, auch im nicht so finanziell starken Segment Kunden gewinnen und die Risiken gering halten.
Das heißt, sie haben dein Limit jetzt auch ein bisschen erhöht. Du hattest ja beim letzten Mal erzählt, dass du, glaube ich, zuerst so ein Kreditrisiko von umgerechnet 100 Euro oder so bekommen hast.
Ja, es wächst stetig, bei weitem noch nicht so, wie ich es gern hätte. Jetzt bin ich, glaube ich, bei 500 Euro, aber das zeigt ja, ich kann auch regelmäßig eine Limiterhöhung anfragen, die dann manchmal abgelehnt wird, weil dann gesagt wird, wir müssen noch weiter Daten sammeln, aber so im Zwei-Monats-Rhythmus geht das immer weiter und basierend auf dem Einkommen passen die das immer weiter an. Also ich bin weiter am positiven Kreditpunkte sammeln.
Sehr gut. Du hast ja vor einiger Zeit, warst ja noch bei N26, hast da den Launch in Brasilien vorbereitet. Mittlerweile ist es so, dass N26 die Lizenz erhalten hat, um quasi ihr Produkt anzubieten. Aber sonst tut sich ja auch viel von den Konkurrenten, die Brasilien als weiteren Wachstumsmarkt einfach identifiziert haben. Wie hat sich die Landschaft in den letzten Monaten nochmal verändert?
Ja, genau. Also ich habe mich entschieden, N26 zu verlassen, um länger hier in Brasilien zu bleiben. Und was von dem Zeitpunkt mit N26 nicht möglich war, bin ich gewechselt. Und jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist schon super viel passiert hier im Markt. Auf der einen Seite kommen, glaube ich, auch weitere europäische Wettbewerber hier in den Markt. Ich habe gehört oder auch auf Stellenausschreibungen gesehen, dass auch Revolut erwägt, jetzt hier Gas zu geben und auf den Markt zu kommen. Darüber hinaus gibt es eine große Investmentbank, die nennt sich BTG Pactual. Die ist quasi das größer als Goldman Sachs und ähnliche Banken in Amerika. Hier die größte Investmentbank in Brasilien, die auch jetzt ins Retail Banking geht, also aktiv quasi ähnlich wie ein bisschen mit Goldman Sachs und Markus Kunden oder Endkunden jetzt auch gewinnen will und pushen da stark ins Geschäft rein. Darüber hinaus gibt es super App-Anbieter, die eigentlich aus dem Delivery und aus dem E-Commerce kommen, die jetzt auch über Premium-Produkte Konto und Karte anbieten, bis hin zu Uber möchte hier auch noch stärker im Finanzdienstleistung wachsen. Also ich glaube, die Konkurrenz kommt gerade aus allen Richtungen. Dazu kommt, dass die großen Banken auch nochmal eigene Greenfield-Banken gebaut haben, um nochmal andere Kundensegmente anzugehen, sodass aus allen Ecken gerade neue digitale Player hervorkommen. Und ich denke, dass es insbesondere, wenn man nur mit einem Konto und einer Debitkarte auf den Markt kommen würde, hier ist sehr, sehr schwer in Brasilien, weil die Banken auch nicht so schlecht sind. Und wie gesagt, die Konkurrenz mit Nubank und weiteren ist auch schon super groß. Da hat man im Zweifel nicht nur auf die Leute aus Europa gewartet.
Glaubst du denn aus der Außenperspektive, dass diese europäischen Player überhaupt noch eine Chance haben?
Ja, die Frage ist ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt mit Nubank in Brasilien mithalten können, aber ich glaube auch nicht, dass Nubank in Deutschland beispielsweise größer werden würde als N26. Ja, wenn man das aus einer globalen Sicht sieht und man expandieren will, sind, glaube ich, 1-2 Millionen Kunden in den nächsten Jahren für N26 beispielsweise wäre ein Riesenerfolg. Wenn man dann weiter in Amerika wächst, in Europa wächst, dann ist es halt ein Baustein vom Gesamtbild und das wäre aus einer N26-Sicht schon ein Riesenerfolg. Und jetzt ein anderer Player hier, der vor wenigen Jahren am Markt ging, C6, haben nach einem Jahr 2 Millionen Kunden gewonnen. Klar, auch nochmal mit anderem Marketingbudget, aber wenn man auch sieht, ich glaube, Vivid hat sich in Deutschland gefeiert für 100.000 Kunden oder ähnliches. Hier ist man in einem Jahr bei 2 Millionen Kunden. Da ist der Markt schon noch größer und da bieten sich schon Chancen. Also ich glaube schon, dass das vielleicht im globalen Wettbewerb jetzt auch unfair wäre zu vergleichen, aber die Chancen sind auf jeden Fall da, hier auch ein gut Fuß zu fassen in den Markt und quasi zur Gesamtfirma einen guten Beitrag zu leisten.
Es gibt noch ein weiteres Fintech-Thema, was sehr spannend ist, was gerade in Brasilien passiert, worüber es sich, glaube ich, lohnt, auch aus deutscher Perspektive mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Und zwar hat die Regierung im vergangenen Herbst ein Instant-Payment-System gestartet, das heißt PIX. Ich muss, glaube ich, kurz zum Background erklären. Das heißt quasi Instant Payment, dass wenn man das Geld irgendwo hinüberweist, wenn ich dir jetzt Geld überweise, dass es dann sofort quasi auf dem Konto drauf ist und nicht erst nach 2 Werktagen. Wie genau ist das angelaufen? Wie funktioniert das?
Ja, also auch vielleicht da noch vorab zu sagen, das brasilianische Zahlungssystem war sogar vor diesem Instant Payment weit fortgeschrittener als das deutsche, hat auch historische Gründe aufgrund der hohen Inflation und ähnlichen. Aber auch vorher konnte man innerhalb der Bank Arbeitsstunden quasi in Echtzeit Geld überweisen mit den bestehenden Transfern. Also das ist schon, was in Deutschland 2 Tage teilweise dauert, das von Comdirect zu einer DKB zu bekommen, das ist hier in Sekunden getan. Aber ja, das Instant Payment wurde von der Zentralbank eingeführt, auch jede Bank ab einer bestimmten Größe muss diese Zahlung anbieten und die Integration haben und den Kunden anbieten. Und es funktioniert einfacher als auch beispielsweise in Europa. Jetzt haben wir auch in Europa die Echtzeitüberweisung, wo du trotzdem noch IBAN und Co. angeben musst und dann funktioniert es noch schneller. Hier ist es auch aus einer Kundensicht viel vereinfacht worden, sodass jeder Kunde für jede Bank einen sogenannten PIX-Schlüssel hinterlegen muss und das ist quasi ein eindeutiger Identifier wie die Versicherungs- oder die Sozialversicherungsnummer, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse und die ist dann quasi zentral auch bei der Zentralbank gespeichert und wenn ich dir jetzt, Kaspar, von meinem Santander-Account zu deinem Nubank-Account was schicken will, muss ich nur deinen Schlüssel wissen, also du sagst, wenn es die E-Mail-Adresse ist, die E-Mail-Adresse, der findet automatisch das Bankkonto dahinter, dass es Nubank ist mit der Kontonummer und den Sachen, dann gebe ich den Betrag ein und dann hast du es 24/7, also rund um die Uhr bis hin am Wochenende, das Geld immer erhalten. darüber hinaus, neben den Schlüsseln, jetzt in Form von Nummern und Buchstaben, haben die auch ein QR-Code-System eingeführt. Also ich kann als Privatperson über jede meiner Banking-Apps einen QR-Code issuen oder erstellen, wo Freunde einfach den abfotografieren bzw. den scannen kann und dann automatisch sogar den Schritt überspringt, das manuell eingeben zu müssen. Was jetzt auch spannend ist, dass es nicht nur im B2C, also von Einzelpersonen untereinander hin und her geschickt werden kann, sondern auch immer stärker im Geschäftsumfeld genutzt wird, im Commerce.
Sodass, wie ist da die Resonanz?
Es wächst überraschend stark. Also grundsätzlich schon, das ist Thema Pixar, aber das war für mich schon überraschend, dass es in so schneller Zeit, dann von wenigen Wochen und Monaten im Sprachgebrauch angekommen ist. Also man sagt hier untereinander, hey, ich pixe dir das rüber oder ähnliches. Und ich habe noch nie so einem Freund gesagt, hey, ich sepe dich mal an oder so. Ja. Also das ist schon überraschend, wie positiv das angenommen wird. Und auch in den beispielsweise Restaurants oder in den Händlern siehst du, ähnlich wie man das früher aus den WeChat-Stories oder wenn man einen Berater irgendwelche Digitalisierungspräsentationen gehalten hat und dann immer WeChat-Bilder gezeigt hat, so ist es hier auch schon, dass neben der Kasse ein QR-Code steht, wo man dann auch darüber bezahlen kann. Und die wollen das natürlich unterstützen oder befeuern das, dass es dann beispielsweise Rabatt gibt oder kleine Goodies umsonst oder ähnliches, um quasi den Instant-Payment-Vorgang ja noch weiter in den Markt zu drücken und was natürlich überall Effizienzen hebt. Wenn du direkt das Geld bekommst, oder bisher ist es ja nicht so gewesen, weil du als Händler nicht davon ausgehen konntest, dass es tatsächlich überwiesen hat und du nicht weißt, ob das Geld jetzt da ist oder nicht. Und um diesen Trust ja quasi zu überbrücken, gibt es ja Mastercard, Visa und die Schemes, wo du quasi darauf verlassen kannst, wenn er die Karte ranhält, dass du das Geld erhältst. Und die nehmen natürlich alle großen Fees, sodass Pix auch einen großen Raum für Effizienzsteigerung und Kostensenkung bietet, weil es einmal das ganze bestehende, sagen wir mal, Debitkartensystem aus der Kraft setzt und der Kunde es in Realtime zahlen kann. Die User Experience ist quasi die gleiche oder fast noch einfacher. Und wenn der Kunde 2% Rabatt bekommt oder noch ein Getränk oder was auch immer on top, dann ist das natürlich auch für den Endkunden gut und der Händler muss weniger Gebühren zahlen.
Ist das mit dem Getränk ein reales Beispiel, dass wenn man damit bezahlt, kriegt man ein Getränk umsonst?
Ne? Ja, zum Beispiel. Oder im Supermarkt, weiß ich nicht, was da liegen dann so Kleinigkeiten, ein paar Goodies oder eine Beute oder irgendwas. Gibt es dann schon Möglichkeiten, dass das quasi der Kunde Interesse hat, die Zahlung zu nutzen. Sodass, glaube ich, das im Debit-Bereich ein starker Angriff auf die ganze Kartenindustrie wird und sowohl Banken als auch alle involvierten Player im lokalen Kartengeschäft dann da Probleme haben werden, wo ich auf der anderen Seite aber nicht komplett das Kartengeschäft unter Angriff sehe, ist da das Kreditkartengeschäft hier noch super stark ist. Und wie gesagt, viele Leute können sich manchmal gar nicht leisten, haben das Geld gar nicht auf dem Konto, was sie zahlen wollen, nutzen dann die Kreditkarte oder wollen es dann erst später zahlen. Und das kannst du mit Pix natürlich nicht machen, sodass, das Kreditkartengeschäft dadurch nicht groß leiden wird und keinen großen Einfluss hat. Aber es wird schon ein großes Problem für das Debitkartengeschäft hier in Brasilien.
War es denn früher schon üblich, dass man über diese QR-Codes quasi irgendwie was einscannt? Weil in Deutschland und Europa ist es ja einfach nicht so verbreitet generell.
Es gibt ja auch einzelne Payment Provider, die solchen Service machen, aber das sind dann quasi nochmal unabhängige Payment Schemes, die dann probiert haben, solch eine parallele Infrastruktur aufzubauen. Ich habe es persönlich nie genutzt. Ich weiß gar nicht, wo der Fokus war. Wahrscheinlich konntest du auch natürlich einerseits Kosten sparen als Händler und der Kunde konnte Punkte sammeln, ähnliches, aber das hat sich aus meiner Sicht nicht so durchgesetzt, aber das kann auch andere Zielgruppe der Kunden gehabt haben. Es gab das hier, aber weil jetzt auch von der Zentralbank das alles stark gepusht wird, sehe ich da auch nicht zu große Zukunft für diese Anbieter. Und ja, grundsätzlich glaube ich, super spannend hier zu sehen in Brasilien, wie stark die Zentralbank die Innovation fördert, den Wettbewerb enablen möchte und am Ende wirklich den Kundenvorteil im Vordergrund sieht, um da Effizienzen zu heben. Das ist echt mega positiv. Auch schon als wir damals mit N26 die Lizenz beantragt haben, war das ganz anderes Level, mit den Zentralbankern zu reden, als man das vielleicht aus mit deutschen Aufsehern kennt.
Ich hatte auch gelesen, dass die brasilianische Zentralbank oder die Politik mit WhatsApp quasi spricht, also mit Facebook, um quasi eine Kooperation, was so Zahlungsmittel und PICs angeht, dass man da gerade auslotet, inwiefern man da kooperieren kann.
Ja, muss sagen, ja, in Deutschland wäre das, glaube ich, unvorstellbar, dass das dann eigentlich mit dem aus deutscher Sicht auf der bösen Seite erwacht, damit mit den Datenkraken redet und Co. Aber hier in Brasilien hat WhatsApp einfach auch nochmal eine ganz andere Macht und Stellung innerhalb der Gesellschaft. Also sowohl auf der Business-Seite kriege ich mehr WhatsApp, als ich E-Mails kriege. Jeder Händler auf der Straße und Co., überall siehst du WhatsApp-Zeichen, bis hin zu, ich habe meinen Arzttermin über WhatsApp vereinbart und Co. Und jeder Brasilianer ist gewohnt, alles über WhatsApp zu machen und hat da nicht die Datensicherheit und den Datenschutz im Vordergrund, sondern wirklich die Convenience. Vielleicht denken auch viele nicht so weit und oder denen ist es egal oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das hier, sehen die Kunden das in der Regel eher die Vorteile als die großen Bedenken. Und WhatsApp hat also eine starke Stellung. Und wenn die es am Ende für den Endkunden vereinfachen, wenn die sich regulatorisch an den Rahmen halten und da einen Vorteil für die Kunden bieten, dann ist auch die Zentralbank sehr supportive. Und anstatt dann das komplett zu verbieten, setzt man sich halt schnell an den Tisch und diskutiert gemeinsam, wie man das aus allen Sichten am besten lösen kann. Und das zeigt auch nochmal, wie proaktiv die Zentralbank da eingeht. Und anstatt das einfach nur verbieten oder ähnliches, gucken wir, wie eine Lösung ist. Weil am Ende, wenn alle Kunden das wollen, dann macht es auch Sinn, das ordentlich zu regulieren, aber dann auch zu ermöglichen.
Aber das ist jetzt im Moment noch nicht live.
Nein. Also es gab ja, glaube ich, vor einem halben Jahr den Anschluss, da wurde es sogar kurz live gestellt. Da war ich zu der Zeit gerade in Deutschland. Deshalb konnte ich es nicht sehen, aber dann, weil es da Probleme gab, tatsächlich regulatorisch ein bisschen on hold gelegt. Aber wie jetzt der aktuellste Status ist, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass es noch nicht funktioniert.
Wie würde das dann funktionieren? Also, dass man einfach unabhängig von seiner Bank dann quasi Zahlungen über WhatsApp hin und her schicken kann?
Ich bin nicht voll im Bilde. Also ich könnte mir vorstellen, entweder über das Open Banking Thema, dass du quasi mit WhatsApp auch dein Bankkonto connecten könntest und dann quasi darüber dass WhatsApp einfach nur die Anwenderoberfläche ist, die Zahlung initiiert, oder dass es einen Zwischenweg gibt über die neue PIX-Lösung, dass du quasi deine Schlüssel, die sind ja eh bei der Zentralbank hinterlegt, und dann über die PIX-Schnittstellen dann Geld überweisen kannst. Aber am Ende wird es ein Payment Initiation Service sein, ähnlich wie man es auch vom PSD2 kennt, wo Zahlungen ausgelöst werden. Und im mittelfristigen Schritt kann es natürlich gut sein, dass sie auch ein eigenes Konto anbieten und dann mal keine andere Bank mehr brauchen. Aber wie ich das verstehe, ist quasi im ersten Schritt als Zahlungsauslösedienst.
Du bist ja, als du N26 verlassen hast, erstmal zu Nomad gegangen und bist jetzt nach einiger Zeit zur nächsten Station gewechselt. Wie kam es dazu und was machst du jetzt aktuell?
Ja, mit Nomad war ein spannendes Projekt. War halt ein Early-Stage-Fintech, wie ich damals auch erzählt hatte, die quasi Brasilianern Zugang auf den amerikanischen Markt bieten wollten. Wir haben das Produkt gelauncht, war ein guter Erfolg, aber wie es oft im Early-Stage-Startup-Umfeld gibt, gab es auch die ein oder andere strategische und kulturelle Differenz zwischen den Foundern, unserem CEO und auch mir, sodass dann der CEO nach dem Launch gegangen ist und dann hat es für mich vom Gesamtsetup auch nicht mehr gepasst und mich auch entschieden, dann die Firma zu verlassen. Bisschen schade, weil es schnell ging. Auf der anderen Seite, so ist das Startup-Business und fein und bietet immer neue Opportunities. Und auch das Wissen, was ich dort aufbauen konnte, hat mir jetzt geholfen für die neue Rolle. Ich bin jetzt Anfang März zu Avenue gekommen. Avenue ist auch ein brasilianisches Fintech mit Sitz hier in Sao Paulo, aber auch 20 Leuten in Miami. Und wir sind ein internationaler Securities Broker. Also ähnlich wie man es von Trade Republic und Robinhood kennt, können unsere Kunden Aktien, ETFs und Co. handeln. Das Besondere an unserem Produkt ist, dass wir den Zugang für den internationalen Markt für die Brasilianer ermöglichen.
Das ist bislang nicht möglich, ne?
Genau. Je so offen die Zentralbank auch innerhalb Brasiliens ist, umso geschlossener sind sie international. Also sie legen schon stark Wert darauf, dass es alles ein quasi geschlossener Markt bleibt, sodass du auch schon, wenn du Gelder ein- oder ausführst ins Land, hohe Steuern oder überhaupt Steuern ab dem ersten Cent zahlen musst. Und auch so darfst du als Brasilianer kein US-Dollar-Konto oder andere Währungen außer den brasilianischen Real halten, sodass auch bisher Brasilianern nicht die Möglichkeit gewährt wird, einerseits andere Währung zu halten und erst recht auch nicht an anderen Finanzmärkten zu investieren. Also bisher ist es nicht möglich, eine Apple oder eine Netflix oder eine Lufthansa-Aktie in Brasilien so einfach zu kaufen. Es gibt Private Banks, die es dann quasi auf dem manuellen Weg ermöglichen und dann Offshore-Konten aufsetzen. Aber für den normalen User ist das bisher nicht möglich, sodass wir eine eigene Broker-Lizenz haben. Wir bieten... sind jetzt gerade dabei, auch die Custody Bank zu wechseln und gehen von Drivewell zu Apex, einem der bekanntesten, größten Anbieter in dem Umfeld, sodass unsere Kunden einfach Investmentkonten eröffnen können in Amerika und dann traden können. Sind da super schnell gewachsen, jetzt innerhalb von einem Jahr über 200.000 Kunden gewonnen und sehen riesen Ansturm und großen Interesse hier auf dem Markt, was das ganze Geschäftsmodell und natürlich auch die Company beflügelt. Und neben dem Single Business Line Brokerage Geschäft wollen wir jetzt auch uns zu einer ganzheitlichen Finanzlösung oder Finanzinstitut entwickeln. Und das ist jetzt meine Rolle. Ich bin als erster Mitarbeiter quasi hier, um die Banking Unit aufzubauen und zu leiten. Und unsere Idee ist dann, neben dem Investmentgeschäft auch weitere Produkte anzubieten. Das heißt, im ersten Schritt ein voll reguliertes US-Dollar-Konto in Amerika plus eine Mastercard, dass auch die Kunden im Ausland viel günstiger bezahlen können. Vielleicht hier nochmal kurz zur Info. Brasilianer, die ihre brasilianische Kreditkarte jetzt für einen Urlaub in Amerika oder in Europa nutzen, zahlen schon 7% nur oder 6,5% Steuern an den brasilianischen Staat, dass sie quasi außerhalb des Landes zahlen. Dann kommen nochmal über 3% Spread auf den Wechselkurs auf der Bank und in der Regel noch andere Gebühren. Also man muss als Brasilianer mit rechnen, über 10% nur an Steuern und Gebühren auf die Kreditkartenumsätze zu zahlen, wenn er im Ausland konsumiert. Und das ist natürlich unfassbar hoch. Und mit unserem Produkt kann auch Brasilianer quasi im Ausland kostenoptimiert einkaufen. Und was da noch spannend ist, was wenn ich als Riesen Chance sehe, ist natürlich neben den Basics wie Konto und Karte mittelfristig auch auf den Kreditmarkt zugreifen zu können. Und hier in Brasilien ist ja, glaube ich, bekannt, dass die Zinsen super hoch sind. Beispielsweise auf einer Baufinanzierung zahlst du, während es in Deutschland zwischen, weiß nicht, 0,8 und 2% sind, zahlst du hier über 7%, und das ist schon ein Allzeittief. Und wenn man unseren Kunden quasi auch den Zugang auf den internationalen Kreditmarkt ermöglicht, ist das natürlich nochmal ein super spannendes Feld, was nicht nur für uns lukrativ sein können, sondern auch einfach Riesenchancen und Möglichkeiten Brasilianern öffnet, die sie vorher nie hatten, und da vielen Brasilianern helfen kann, auch nachhaltig vorzusorgen und ein schönes Leben zu haben. Hm.
Gibt es denn in Brasilien auch diesen Trading-Boom, den wir in Europa und Amerika gesehen haben?
Definitiv. Also das hat natürlich auch unser Geschäft nochmal stark beflügelt. Man hat ja auch gesehen, wie jetzt die großen Tech-Aktien hochgegangen sind, von insbesondere auch Amazon und weitere. Also da haben auch viele Brasilianer, einerseits können sie nicht reisen und haben dann natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr Geld über und nutzen dann das, um das anzulegen. Und sowohl hier lokal in Brasilien als auch dann über unsere Lösung oder andere hat man richtig gesehen, dass das Investmentboom gab, immer mehr Leute sich mit dem Trading befasst haben und auch aus den vorgenannten Problemen viele sich auch im Krypto- und Bitcoin-Umfeld dann natürlich anschauen, wenn sie alternative Investments suchen und der Markt ja sehr, sehr noch geschlossen ist. Und da bin ich auch gespannt, wie es dann nach der Pandemie weitergeht, aber da sind Parallelen genauso zu Deutschland oder Amerika zu sehen.
Es gibt ja von einigen Leuten die These, die diese Trading-Apps aufbauen, die sagen, eigentlich ist es gut, dass Konto und mein Trading-Konto getrennt voneinander sind. Warum ist eure These, dass das quasi zusammengehört und dass man das aus einer Hand anbieten sollte? Und merkt ihr auch an der Resonanz, dass es irgendwie bei den Kundinnen und Kunden ankommt?
Warum sollte das nicht der Fall sein? Oder warum ist die These, dass man das trennen sollte in Deutschland?
Naja, weil es sozusagen für zwei unterschiedliche Zwecke da sind. Also das eine ist, ich finanziere, also ich kaufe irgendwo ein, ich, keine Ahnung, gehe shoppen, ich zahle irgendwie Gelder zu, irgendwie schicke Gelder an meine Freunde. Und auf der anderen Seite mental dieses Geld, was ich zurücklege, was ich anlege, auf das ich vielleicht auch erstmal gar keinen Zugriff haben will, damit es irgendwie hinter der Firewall ist und ich es nicht anrühre und irgendwie mir betrunken für viel Geld irgendwie am Wochenende irgendwas shoppe.
Okay, verstehe. Ja, okay. Vielleicht macht es für Primärbankanbieter noch Sinn, wobei klar, auf der anderen Seite kommt dann oft auch wieder die Frage hier ganzheitlicher Finanzblick und Co. und wieder alles zu konsolidieren. Ich denke, für uns einerseits ist der Use Case, was Kontocard angeht, wie genannt, ein bisschen anderer. Wir haben gar nicht den Anspruch, das Primär- und Gehaltskonto zu sein, weil da hat jeder unserer Kunden schon ein Konto hier in Brasilien, sondern das ist eher für Cross-Border, internationale Zwecke oder manche, die vielleicht gar nicht direkt investieren wollen und einfach nur aufgrund der Abwertung der lokalen Währung gegenüber des Dollars einfach nochmal andere Währungen halten wollen und das bisher nicht können. Also es ist quasi, selbst wenn du es nur auf dem US-Konto liegen hast, eine Art Investment gegenüber der Abwertung hier. Und ich sehe auf der anderen Seite riesen Chancen, dass es zusammen ist. Beispielsweise, wenn wir über ein Kreditkartenprodukt reden für die Zukunft. Aktuell bekommt keiner unserer Kunden von der amerikanischen Bank auch nur eine Kreditkarte, weil erstmal hat er keine Anschrift in Amerika, dann keine Sozialversicherungsnummer, natürlich auch keine Kredithistorie. Und aus diesem Grund würde nie eine amerikanische Bank eine Kreditkarte gewähren. Aber wenn wir dann diese Leistung verbinden können, weil wir auch einen Blick auf die Investments haben und beispielsweise einen Teil des Investments auch vielleicht als Collateral nutzen könnten, um anzufangen, eine Kreditlinie aufzubauen und eine Kreditkartenlösung, quasi eine securitized Kreditlinie anzubieten, die besichert ist auf der Investmentseite, die wir, wenn wir das trennen würden, gar nicht sehen. Klar, es ist rechtlich auch getrennt und es ist natürlich nicht ganz so einfach, wahrscheinlich da ranzukommen, aber bietet natürlich die Möglichkeit, auch weitere Produkte anzubieten, die sonst sehr schwer zu entwickeln wären. Also ich sehe es aktuell gerade als ein großer Vorteil und denke auch, dass die Kunden das so sehen.
Alles klar. Vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.